Helmut Jager hat gerade schon einen meiner beiden Bibeltexte vorgelesen aus Römer 11. Da stand dieses Wort: Israel, die Juden sind Erwählte, sie sind Geliebte um der Väter willen. Sie sind erwählt als Geliebte um der Väter willen. Und ich möchte ein anderes Bibelwort aus Epheser 1 dazu setzen. Da schreibt der Apostel Paulus, dass Gott uns erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Und dann führt er das ein Stück aus und er sagt dann am Ende dieses Abschnitts, damit wir etwas sind zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Gott hat Israel erwählt als die Geliebten um der Väter willen. Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt in Christus, dem Geliebten, so sagt der Apostel Paulus, damit wir etwas sind zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Es gibt auf dieser Welt zwei große Heilskörperschaften. Und die Heilskörperschaft Nummer eins, manche sagen auch, es ist die erste Liebe Gottes, die Heilskörperschaft Nummer eins ist das Volk Israel. Und es ist erwählt worden von Gott. Gott sagt seinem Volk eines Tages, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr so besonders seid und so qualifiziert. Sondern ich habe euch unter all den Nationen und Völkern erwählt, das heißt mir ausgeguckt, eine Entscheidung für euch getroffen, weil ihr das Elendigste seid von allen Völkern. Darum habe ich euch erwählt. Und Paulus fügt in Römer 11 hinzu, weil sie die Geliebten sind, um der Väter willen, erwählt von Gott. Und die zweite Körperschaft, die es auf dieser Welt gibt, die zweite Heilskörperschaft, ist die Körperschaft der Gemeinde Jesu. Während die eine Körperschaft eine Nation bildet, ein Volk des Eigentums, das Gott zu Königen und Priestern berufen hat, besteht das andere, die andere Körperschaft aus Menschen, die aus vielen verschiedenen Nationen kommen. Es gibt Juden, die sowohl zu der einen als auch zu der anderen Körperschaft gehören. Zu der einen, weil sie Juden sind, und zu der anderen, weil sie Jesus Christus als ihren Herrn angenommen haben und Glieder sind an seinem Leib. Und ich freue mich immer, dass wir so einen auch in unserer Mitte haben, nämlich Detlef Hirsch, der auf der einen Seite aus dem Volk Israel kommt und auf der anderen Seite Jesus kennengelernt hat, bevor er überhaupt so richtig wusste, dass er aus dem Volk Israel kommt und ihn dann angenommen hat als seinen Herrn und dann auch jetzt zu dieser zweiten Körperschaft gehört. So war das im Neuen Testament in der Anfangsphase die Regel. Die ersten Christen waren auch gleichzeitig Juden. Also zwei Körperschaften, die Gott erwählt hat. Und zwar interessanterweise beide auch aus Liebe erwählt. Manchmal fragt man ja nach Kriterien und sagt Gott, nicht, warum hast du dich so entschieden und nicht anders? Und wenn wir zu wählen haben, so in der Gemeinde oder in der großen und in der kleinen Politik, dann fragen wir ja immer nach Qualifikationen. Und wir fragen danach, ist der es wert, dass er gewählt wird? Hat er die Gaben und die Fähigkeiten? Das sind unsere Kriterien. Manchmal natürlich zählt auch die Schönheit und die Ausstrahlung eines Menschen. Man hat bei unserem vorletzten SPD-Bundeskanzler behauptet, er wäre aufgrund seiner Ausstrahlung in erster Linie gewählt worden und nicht aufgrund seiner politischen Leistung oder seiner Fähigkeiten. Aber wir haben Kriterien, nach denen wir uns entscheiden und nach denen wir wählen. Und die Frage, die wir an dieser Stelle vielleicht an Gott haben, ist: Gott, warum hast du Israel erwählt? Und warum hast du die Gemeinde Jesu erwählt und mich erwählt als Glied am Leibe Christi? Warum habe ich dieses Vorrecht, vor Tausenden in dieser Stadt dazuzugehören? sind uns ja manchmal gar nicht bewusst, dass es ein Vorrecht ist, dass wir in einer Minderheitenposition sind, gewissermaßen. Wie kommt es, dass du erwählt bist? Dass Gott für dich vor Grundlegung der Welt eine Entscheidung getroffen hat und du dazugehörst und andere nicht oder noch nicht. Es ist interessant, dass Gott offensichtlich keine Kriterien hat, was unsere Fähigkeiten, unsere Leistungen und unsere Verdienste angeht. Sondern dass das einzige Kriterium, das Gott hat, seine Liebe ist. Zu Israel und zu uns Menschen. Das ist das einzige Kriterium. Gott hat uns erwählt als die Geliebten. Damals Israel um der Väter willen. Weil er die Väter liebte. Abraham, Isaak und Jakob. Und dann die 12 Söhne des Jakobs. Und er hat sie so geliebt, dass er alle ihre Nachkommen in diese Liebe mit eingeschlossen hat. Und uns hat er geliebt um Jesu Willen. Wir sind erwählt worden in dem Geliebten, in Christus, sagt Paulus in Epheser 1. Und er hat diesen Jesus so geliebt, dass er alle liebt, die zu ihm gehören. Und so viele ihn aufnahmen, Jesus, denen gab er Vollmacht, denen gab Gott Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Solche, die an seinen Namen glauben. Gott hat uns erwählt und Israel erwählt, nicht aufgrund der Verdienste und Leistungen, sondern er hat uns erwählt aufgrund seiner Liebe. Und das ist das Hochinteressante in der Heiligen Schrift, dass Erwählungen und Entscheidungen, die Gott aus Liebe getroffen hat, dass er sie niemals zurücknimmt. Seine Erwählungen und Berufungen, sagt Paulus in Römer 11, können ihn nicht gereuen. Er macht sie nicht rückgängig, sie bleiben bestehen. Alles, wozu Gott sich aus Liebe entschieden hat, macht er nicht rückgängig. Wir lesen das an vielen Stellen in der Bibel auf unterschiedliche Art und Weise. Gott kann ja auch zornig sein, das wissen wir. Und ich habe das schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, dass von Calvart dieses Zitat stammt, dass der Zorn Gottes eigentlich nur die erhöhte Temperatur seiner Liebe ist. Aber Gott kann zornig sein, das wissen wir aus der Bibel. Aber Entscheidungen, die Gott im Zorn trifft, zum Beispiel, die nimmt er immer wieder zurück, merkwürdigerweise. Deswegen steht an vielen Stellen zu lesen, dass seine Güte von Ewigkeit zu Ewigkeit währt, aber sein Zorn immer nur einen Augenblick, eine begrenzte Zeit. Also wenn sowohl über Israel als auch über die Gemeinde gesagt wird, Gott hat erwählt aus seiner Liebe heraus, dann bedeutet das, er hat eine Entscheidung getroffen, die er nie zurücknimmt. Und an dieser Stelle muss die Gemeinde Jesu, die Kirche, Buße tun. Weil sie in ihrer Geschichte immer wieder gelehrt hat, verkündigt, gepredigt hat, Gott hätte Israel verworfen. Weil sie in ihrer Geschichte immer wieder all die Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat, Israel, auf sich bezogen hat und Israel ausgeschlossen hat. Im Glauben und im Denken und auch im Beten. Und da haben wir gehört in Römer 11, dass der Apostel Paulus sagt, und Gott wird, nachdem diese Zeit der Verstockung vorbei ist und die Fülle der Heiden eingegangen ist, wird Gott ganz Israel erretten. Steht in Römer 11. Im Moment sind es nur einige, die errettet sind. Aber Gott wird ganz Israel erretten. Und wir lesen im Alten Testament schon diese Prophetie, diese Weissagung, dass es dort heißt, Gott wird ausgießen in der letzten Phase der Endzeit, in dem großen Kampf, in der großen Auseinandersetzung. Gott wird ausgießen seinen Geist über Jerusalem und dann über das ganze Volk Israel, den Geist der Gnade und des Gebetes, so sagt es der Prophet Jesaja. Und was wird dann passieren? Sie werden den erkennen, den sie durchbohrt haben. Seine Erwählungen und Berufungen können ihn nicht gereuen. Und das möchte ich dir auch heute Morgen persönlich ins Stammbuch schreiben. Und dafür steht gewissermaßen die Geschichte Israels als Zeugnis. Und will dich ermutigen. Gott verstößt dich nicht. Die Entscheidung, die er über deinem Leben ausgesprochen hat, die nimmt er niemals zurück. Er hat sie vor Grundlegung der Welt ausgesprochen, zu einem Zeitpunkt, als du noch gar nicht imstande warst, irgendetwas zu leisten und zu verdienen, als es dich nach menschlichem Ermessen noch überhaupt nicht gab, aber im Herzen Gottes gab es dich. Und er hat sich für dich entschieden, obwohl er wusste, dass der Tag kommen wird, wo er Jesus Christus in diese Welt schicken muss und wo sein Sohn Jesus Christus am Kreuz auf grausame Art und Weise verblutet. Und dass er das tun muss, um diese Erwählung, diese Entscheidung, die er aus Liebe über deinem Leben getroffen hat, durchzuhalten und daran festzuhalten. Du bist ein Erwählter und eine Erwählte Gottes. Und wenn du den Eindruck hast, Gott hätte sich von dir zurückgezogen, so ist es dein Eindruck, aber nicht die Wahrheit. Gott hat dich erwählt. Und er hält daran fest. Nun gibt es zwischen der Erwählung, die über Israel ausgesprochen wird, und der Erwählung, die Gott über seine Gemeinde und die Glieder am Leibe Jesu ausgesprochen hat, einen ganz entscheidenden Unterschied. Und der Unterschied ist in etwa auf folgende Formel zu bringen. Gott hat in seiner Erwählung Israels ein ganzes Volk erwählt, eine Nation erwählt. Er hat zwar in der Anfangsphase danach gefragt, ob sie bereit sind, diese Erwählung anzunehmen. Ich denke an den großen Landtag in Sichem. Josua ruft das Volk zusammen. Israel ist aus Ägypten befreit worden, durch die Wüste gewandert, im gelobten Land endlich angekommen und hat sich dort sesshaft gemacht, sich dort ausgebreitet. Und dann ruft Josua gegen Ende seines Lebens das ganze Volk zusammen. Zu dem großen Landtag in Sichem. Und da stellt er ihnen die entscheidende Frage, wem sie denn in Zukunft dienen wollen. Und er sagt zu Israel, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern jenseits des Stromes, also diesen anderen Göttern der anderen Nationen. Oder dem Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Also Josua stellt im Namen Gottes Israel in die Entscheidung, ob sie bereit sind, die Israeliten, die Erwählung anzunehmen, die Gott aus Liebe zu den Vätern über Israel ausgesprochen hat. Und dann treten sie Stamm um Stamm nach vorne. Und Sippe und Sippe und Familie um Familie. Und sie sagen, das sei ferne von uns, dass wir den Herrn verlassen. Wir wollen ihm dienen. Und sie tun das, nachdem Josua gesagt hat, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und dann richtet Josua dort ein Denkmal auf und sagt, ihr habt euch heute entschieden. Und das war eine Entscheidung, die nicht nur für die Juden damals galt, sondern für alle nachfolgenden Generationen. Und darum gibt es einen ganz wichtigen Unterschied zwischen der Erwählung Israels und der Erwählung der Gemeinde Jesu. Wer Jude ist, wird entschieden durch die Eltern und durch die Großeltern und Urgroßeltern bis hin zu Abraham und Isaak und Jakob. Das heißt, ein Jude kann sich zwar negativ entscheiden und sagen, ich will mit Gott nichts zu tun haben. Aber er kann sich nicht gegen seine Zugehörigkeit zum Volke Gottes entscheiden. Er gehört dazu, auch wenn er es gar nicht will. Auch ich als Deutscher, ich denke so an meine Schulzeit, wo wir die ersten Informationen bekam über das Dritte Reich und über den Holocaust und über all diese Geschichten, da hätte ich am liebsten meine Nationalität gewechselt. Ich fand das furchtbar, Angehörige eines solchen Volkes zu sein. Ich hatte in den ersten Schuljahren immer nur von Goethe gehört und von Schiller und von den großen Philosophen und Denkern, ein Volk der Dichter und Denker, so wurde uns das in der Schule beigebracht. Und plötzlich dann diese Entdeckung, dieses Volk der Dichter und Denker hat es zugelassen, dass Millionen von Menschen in den Konzentrationslagern auf furchtbarste Art und Weise ums Leben kamen. Und viele aus diesem Volk der Dichter und Denker haben die Menschen auf furchtbare Weise gequält und sie verraten und verkauft. Da ist auch Furchtbares passiert in der Zeit. Und da hätte ich am liebsten meine Nation gewechselt. Wäre Niederländer geworden oder Belgier oder was weiß ich. Beschwert sich einer, es gab ja auch Niederländer, die ja mitgemacht haben. Oder Kolonien. Also wenn man da sozusagen dann in die Geschichten hineinguckt oder auch denke, was Amerika in vielen Ländern der Welt, die USA getan haben, auch verbrochen haben als Nation, möchte man gerne seine Nationalität wechseln. Aber geht nicht. Gut, ich kann meinen Ausweis wechseln, zurückgeben und einen anderen nehmen. Aber ich bleibe von meiner Herkunft her ein Deutscher. Und so bleibe ich immer auch ein Jude, wenn ich denn Jude bin. Deswegen werden Juden auch am 8. Tag nach der Geburt beschnitten, weil sie sich gar nicht aussuchen können, ob sie denn dazugehören wollen oder nicht. Sie gehören dazu. Sie brauchen nicht gefragt zu werden. Gott hat dieses Volk erwählt. Und diese Erwählung gilt für alle Nachkommen und Angehörigen dieses Volkes. Die Erwählung der Gemeinde Jesu ist eine andere. Gott hat mich erwählt, vor Grundlegung der Welt, steht in der Bibel. Aber ich kann diese Wahl, die Gott getroffen hat, nicht annehmen, wenn ich es denn will. Und ich kann sagen, ich will mit Jesus nichts zu tun haben. Ich möchte kein Glied der Gemeinde Jesu sein. Ich möchte nicht Jesus als den Herrn in meinem Leben haben. Diese Freiheit habe ich. Und es ist eine ganz bewusste Freiheit, in die Jesus uns immer wieder auch hineinstellt, jeden einzelnen Menschen. Niemand ist Christ, weil seine Eltern Christen sind. Das war vielleicht ein wunderbares Beispiel und Zeugnis, das deine Eltern dir gegeben haben. Und vielleicht ein wichtiger Wegweiser auf dem Weg zu Jesus hin. Aber die Entscheidung musst du selber treffen, ob du denn Christ werden willst und die Erwählung Gottes annehmen möchtest. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen der Erwählung, die Gott über Israel ausgesprochen hat, und der Erwählung, die er über uns ausgesprochen hat, über die Nicht-Juden, die Nicht-Israeliten. Also Gott fragt uns, ob wir seine Kinder werden wollen in Jesus Christus. Niemand ist zwangsweise Glied der Gemeinde Jesu. Gott fragt uns, ob wir das sein möchten, wozu er uns erwählt hat. Etwas zu sein, zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Willst du das? Willst du die Erwählung annehmen? Und das ist der zweite wesentliche Unterschied zwischen der Erwählung Israels und unserer Erwählung. Israel war erwählt, etwas zu sein, ich sage es mal mit meinen Worten, zum Lobpreis der Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt. Gott ist ein gerechter und Gott ist auch ein treuer Gott. Und dafür steht Israel mit seiner gesamten Geschichte. Wer hätte das geglaubt, dass dieses Volk, das zerstreut war in alle Winde und unter alle Völker, Ende der 40er Jahre zurückkehren kann und wieder in Israel der Staat Israel entsteht. Lest mal, was in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts selbst von Zionisten geschrieben wurde. Die hatten ganz andere Visionen, weil sie es für unmöglich hielten, in Israel wieder als Israeliten zu leben. Die Phase und diese Geschichte schien für sie allemal vorbei zu sein. Und sie träumten von einem Land in Afrika, einige auch von Madagaskar, wo sie hinziehen wollten. nur um unter sich zu sein. Aber zu glauben, dass Gott es möglich macht, Türen und Tore öffnet, wieder im alten, angestammten, im verheißenen Land sozusagen Fuß zu fassen, ein unmöglicher Gedanke. Jemand hat ja mal gesagt, es wird ja oft dem alten Fritz unterschoben, aber soweit ich weiß, hat er das nie so formuliert. Wenn es denn einen Gottesbeweis gibt, dann ist es die Geschichte Israels. Dann ist es die Geschichte Israels. Also es ist faszinierend, was im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende mit diesem Volk passiert ist, dass es nicht ausgestorben ist. Als wir unsere Amerikanerinnen hier zu Besuch hatten, die ein Jahr lang hier bei uns gelebt und gewohnt haben, eine davon hieß mit Nachnamen Brokelman, und ich sprach sie auf diesen Namen an und sagte, das ist doch ein deutscher Name, deutschstämmiger Name, wusste die gar nicht. Brokelman. Gibt es so im Münsterland, Westfalen, aber auch, denke ich, hier so in der Region. Das wusste sie gar nicht. War ihr gar nicht bewusst, dass sie deutschstämmig ist. Und das, obwohl es erst ihr Urgroßvater war, der aus Deutschland ausgewandert ist, das hat sie dann später rausgefunden und nach Amerika eingewandert ist. Das heißt, innerhalb von 3 Generationen vergessen. Und nun ist Israel 2000 Jahre unterwegs gewesen, weltweit in der Zerstreuung. Und es existiert. Immer noch. Hochinteressante Geschichte. Gott hat Israel erwählt und Israel steht dafür, dass Gott gerecht und treu ist. Und man kann es auch an der Geschichte von Nationen ablesen, dass wenn Nationen Israel segnen, sie auch gesegnet werden. Wenn Nationen für Israel einstehen, dann steht Gott für sie ein. Israel ist ein Augopfer. Aber wenn Nationen sich gegen Israel wenden, dann sagt Gott in seinem Wort, dann werden sie sich an Israel wundreiben. Und wenn sie versuchen, Israel auszulöschen, werden sie sich dabei vergiften, sagt Gott in Sacharja. Das geht nicht. Weil Gott dieses Volk erwählt hat. Und er der gerechte und der treue Gott ist und an seinen Verheißungen festhält. Guckt euch mal auf der Landkarte dieses Miniland an. Diese kleine Nation, die einzige Demokratie im ganzen arabischen Raum, umgeben nur von feindlichen Mächten. Da wird nur das Wasser, in das sie fliegen können, das Mittelmeer. Drumherum feindliche Mächte. Und trotzdem existiert dieses Land. Ein Wunder Gottes vor unseren Augen. An Israel kannst du sehen und erkennen, dass Gott gerecht und treu ist, auch an der Geschichte des Volkes. Gott hat einen Bund geschlossen mit Israel und hat gesagt, wenn ihr diesen Bund haltet, dann habt ihr das Leben. Wenn ihr diesen Bund nicht haltet, seid ihr draußen vor. Und Israel hat das immer wieder in seiner Geschichte so erlebt. Wenn sie sich umkehrten, wenn sie Buße taten, wenn sie sich demütigten vor ihrem Gott, ja, da hat Gott sein Herz aufgemacht. Und sie mit allen Segnungen gesegnet, die ihm zur Verfügung stehen. Dann hat er sie nach Hause geholt, aus der babylonischen Gefangenschaft und woher auch immer. Und wenn sie bockig wurden und zickig ihrem Gott gegenüber, wenn sie Schuld auf sich luden, wenn sie andere Wege gingen, andere Götter anbeteten, dann haben sie auch erlebt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Ich glaube, dass alle, die sich lieben, das Thema Eifersucht kennen. Gott ist auch so ein eifersüchtiger Gott, sagt er in der Bibel. Und er kann es nicht ab, dass die Geliebten plötzlich anderen Göttern nachlaufen, mit anderen Göttern Verhältnisse, Beziehungen eingehen, Hurerei treiben, sagt Gott. Und er hat das völlig schwarz auf weiß, klar, sozusagen in seinen Gebotskatalog, seinen Israeliten vor Augen geführt, hat gesagt, das ist mein Vertrag mit euch. Wenn ihr ihn haltet, dann habt ihr das Leben. Er ist treu und gerecht. Und Israel ist dafür ein Beispiel. Früher wollte ich auch gerne so ein Beispiel sein für die Gerechtigkeit Gottes in meinem Leben. also speziell, wenn mir Ungerechtigkeit widerfahren ist, dann wollte ich gerne, und da träume ich manchmal noch davon, dass mir Gerechtigkeit widerfährt seitens meines Gottes. Dann hadere ich manchmal auch mit ihm. Wieso lässt du das zu? Dass Leute sowas über dich sagen können. Wieso lässt du das zu, dass Leute mich so verletzen können, mich so ärgern können, mich so blockieren können? Und dann träume ich manchmal, dass Gott mich zum Lobpreis seiner Gerechtigkeit macht und an mir sozusagen demonstriert, dass er ein gerechter, ein treuer Gott ist und alles, was mir sozusagen im Weg steht, aus dem Weg geräumt. Und damit deutlich macht, das ist mein Gregor. Ich lasse da keinen ran. Aber es passiert mir zu selten. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es passiert mir viel zu selten. Und ich muss mich nicht damit abfinden, sondern ich muss neu entdecken, was Gott sagt, wenn er sagt, ich habe dich nicht berufen, so heißt es mit meinen Worten, dass du etwas bist zum Lobpreis meiner Gerechtigkeit oder zum Lobpreis meiner Stärke oder zum Lobpreis meiner Kreativität. Nicht mal etwas zum Lobpreis seiner Liebe. Da gibt es ja manchmal so ganz hochgeladene emotionale Elemente, Momente in meinem Leben, wo ich sage, ich möchte gerne etwas sein zum Lobpreis seiner Liebe. Ich liebe alle Menschen und alle Christen natürlich erst recht. Und da zeigt Gott mir immer wieder, zeigt Jesus mir immer wieder, wie weit ich mit solchen guten Vorsätzen komme. Weißt du, geht das schon im Kirchencafé im Anschluss dann los oder ja, dass meine Liebe sozusagen gefordert wird, aber dass ich dann in meiner Liebe versage. Und niemand würde auf den Gedanken kommen, wenn er mich und mein Verhalten ansieht, dass Gott ein Gott der Liebe ist. Auf die Idee würde, glaube ich, niemand kommen. Jesus Christus ist etwas zum Lobpreis seiner herrlichen Liebe. Der Einzige. Wir sollen einander zwar lieben, so wie Jesus uns geliebt hat, aber wer wissen will, was Liebe ist, Liebe Gottes ist, dass Gott Liebe ist, der muss sich mit Jesus beschäftigen. Der ist etwas zum Lobpreis seiner herrlichen Liebe. Man könnte sagen, er wurde erwählt als der Sohn des lebendigen Gottes, in dieser Welt Fleisch gewordene Liebe Gottes zu sein. Und wer Jesus anschaut, der weiß, Gott ist ein Gott der Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Im Blick auf Jesus wird klar, dass Gott Liebe ist. Wo ist so ein Gott wie du, der die Sünde vergibt, der seinen Sohn für die Schuld der Menschen ans Kreuz gehen lässt? Wo ist so ein Gott wie dieser Gott? Also auch nicht für mich, etwas zu sein zum Lobpreis seiner herrlichen Liebe. Also Gerechtigkeit fällt weg. Stärke fällt weg. Liebe fällt weg. Wozu bin ich denn da? Paulus sagt, du bist da. Dazu da, um etwas zu sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Und ich freue mich darüber, wenn manchmal auch im Gottesdienst etwas daneben geht. Und wenn es nicht so perfekt ist, wie wir es denn uns manchmal wünschen. Und wenn da deutlich wird, nicht die Leute sind es, die da zusammenhalten und Gemeinde bilden und Gemeinde leben in vollendeter und perfekter Form, ohne sich zu ärgern und zu stoßen, sondern es ist der Herr in ihrer Mitte, der sie begnadigt hat. Und der sie liebt, nicht weil sie leisten, sondern der sie liebt, gerade auch wegen ihrer Schwachheiten. Also Paulus ist ja da dieser Entdecker, ich sag mal, der großen, der hohen Bedeutung der Schwachheit. Er sagt, nachdem er sich früher immer wieder seiner Stärken gerühmt hat, zuweilen unterläuft ihm das auch noch als Christ und dann fängt er sich selber wieder ein und sagt, ich rede töricht. Aber an irgendeiner Stelle in seinem Leben entdeckt er, dass Gott mit seiner ganzen Kraft mächtig ist in seiner Schwachheit. Und dann sagt er, und jetzt rühme ich mich nicht mehr meiner Stärken, die hat er ja, sondern ich rühme mich meiner Schwachheit. Und was könnte aus uns für eine Gemeinde werden, wenn wir uns unserer Schwachheiten rühmen würden? Jeder Einzelne. Wir sind manchmal auf einem ganz anderen Dampfer geistlich. Wir fragen nach den Begabungen und Fähigkeiten und nach den Stärken der Leute. Und dann gibt es ja diese Grundkurse in Sachen Gaben. Und manchmal kommt dabei heraus, nicht immer, aber manchmal, dass man sich gar nicht mehr traut, von seinen Schwächen zu reden. Und genau das ist der Punkt, wo Gott mit seiner Gnade mächtig werden wird, in unseren Schwächen, nicht in unseren Stärken. In unseren Schwächen möchte er mächtig werden, mit seiner Gnade. So dass, wenn Leute uns angucken, sie nicht in erster Linie unsere Stärken sehen und unsere Gerechtigkeit und unsere Liebe, sondern sie gucken und sagen, Mensch, der ist ja begnadigt. Der hat ja Schwächen und trotzdem wird er gebraucht von diesem lebendigen Gott. Dann bin ich etwas zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Also der zweite große Unterschied zwischen Israel und der Gemeinde Jesu. Israel erwählt als ein Demonstrationsobjekt der Gerechtigkeit Gottes und seiner Treue. Und dafür steht die Geschichte dieses Volkes bis heute. Und wir, die Gemeinde Jesu, erwählt als ein Demonstrationsobjekt seiner Gnade. Die Menschen können ja Gott nicht sehen. Und sie brauchen was zum Anfassen. Deswegen ist Israel in dieser Welt auch als ein Segen für alle Völker, damit die Völker erkennen, wir haben es mit einem gerechten und mit einem treuen Gott zu tun. Und darum sind wir in der Welt, darum bist du auf der Welt, damit Menschen erkennen, wir haben es mit einem gnädigen, mit einem barmherzigen Gott zu tun, der uns erwählt hat, trotz unseres Versagens oder vielleicht auch gerade deswegen, und der mit seiner Kraft in unserer Schwachheit mächtig wird.